Vor etwa 4 Wochen war ich mit meiner Mutter, sie sitzt da vorne, und hier mit Matthäus und Rebecca und noch ein paar weiteren aus der Calvary Chapel Heidelberg und noch anderen Geschwistern in Israel. Der ein oder andere hat schon davon gehört. Genau. Das ist die Gruppe. Da sind wir übrigens vorm Grab Jesu. Und in der ganzen Zeit, so die letzten Wochen, kam bei mir immer wieder die Frage auf, warum Israel? Und irgendwie, ich meine, man liest in der Bibel sehr viel über Israel. Wir wissen, Israel ist ein Staat. Das heutige Israel, so wie wir es jetzt kennen, ist wieder gegründet worden 1948, 14. Mai. Aber irgendwie wissen wir nicht so ganz, wozu überhaupt, warum dieses Israel. Und ich möchte uns alle mal ein bisschen mitnehmen in so eine kleine Geschichtsstunde. Also ihr dürft ruhig schlafen dabei, ja? Also es ist nicht wie in der Schule. Ja? Und möchte euch mitnehmen, eine Reise zu machen, so in die Vergangenheit und zu gucken, was hat es eigentlich mit dem Volk auf sich. Genau. Hier seht ihr die Karte, so wie Israel jetzt heute aussieht. Wir sehen die besetzten Gebiete, der Gazastreifen, die Westbank, und wir sehen auch die umgrenzenden Länder um Israel drumherum, wo es permanent Konflikte gibt, wo es schon zahlreiche Kriege gab. Israel übrigens im Dauerkriegszustand. Und das ist schon so eine komische Situation. Und wir fragen uns, warum das alles? Im Ersten Weltkrieg haben die Briten Israel erobert, das Gebiet, was wir heute Israel nennen, erobert, und haben die Osmanen geschlagen und haben so die Vorherrschaft in dem Gebiet übernommen, was dann auch Palästina genannt wurde. Also falls ihr euch wundert über diesen Begriff Palästina, der wurde da erst entwickelt. Der Begriff Palästina für das Land, was wir heute Israel nennen. Also diese Streitigkeiten rund um, wem gehört eigentlich das Land, gehen auch darauf zurück. So, dann gab es diesen Dauerkonflikt zwischen den arabischen Ländern, die wir heute immer noch drumherum sehen, und dem jüdischen Israel, was sich ab Ende des 19. Jahrhunderts wieder gesammelt hat und wo viele Menschen, viele Juden wieder zurück in ihr Land kamen. Und zwischen denen gab es diesen Konflikt, ja, ist es jetzt Israel oder ist es ein arabisches Land? Und so kam es, dass die Vereinten Nationen entschieden hatten, okay, es wird wieder einen Staat Israel geben, aber es wird auch einen arabischen Staat geben. Mit dieser Zwei-Staaten-Lösung waren aber die arabischen Länder nicht einverstanden. Die wollten kein Israel haben. Und die haben sich als erklärtes Ziel ausgeschrieben von Anfang an, wir wollen Israel zerstören, wir wollen sie ins Meer werfen und wir wollen sie dem Erdboden gleich machen. Und da lese ich euch jetzt mal einen Auszug vor aus einer Empfehlung, die wirklich so rausgegeben wurde. Und zwar an die arabischen Bürger, die sich in diesem Gebiet Palästina, die da gewohnt haben. Und zwar rausgegeben von der Arabischen Liga, die sich 1945 gegründet hat mit diesem Ziel, Israel zu zerstören. Und da heißt es, arabische Bürger in Palästina. Wir werden die verbrecherischen Zionistenbanden ins Meer werfen, sodass in Palästina kein einziger Jude mehr übrig bleibt. Aber damit unsere siegreichen Armeen ihre heilige Mission erfüllen können, ohne dass dabei arabische Brüder geopfert werden, müsst ihr vorläufig das Land verlassen, damit unsere Truppen ihr Vernichtungswerk ungestört verrichten können, denn Bomben können nicht zwischen Juden und Arabern unterscheiden. Also das ist so wirklich damals rausgegeben worden. Und das Interessante ist, dass es bis heute immer noch die Botschaft ist. Also für die Länder drumherum, die immer noch, die Arabische Liga, die existiert immer noch. Und die hat das erklärte Ziel, so auch ein bisschen als Gegenstück zu den Vereinten Nationen, denn es sind ja auch Vereinte Nationen, Israel zu zerstören. Jetzt frage ich euch, ist Ihnen dieses Ziel gelungen? Nein. Wir haben Augenzeugen da, Matthäus, meine Mutter, die waren dort. Also Israel gibt es wirklich. Und wir dürfen bezeugen, dass dieses Vorhaben nicht geglückt ist. Jetzt haben wir uns so ein bisschen die neuzeitliche Geschichte angeschaut. Also ab dem 19. Jahrhundert, Juden kehren zurück. Wir haben eine Zwei-Staaten-Lösung, die allerdings nicht eintritt, weil die Arabische Liga von Anfang an Krieg macht mit Israel, was aber immer wieder sich zugunsten der Juden, der Israeliten auswirkt, nämlich Israel wird eigentlich größer, als es eigentlich gedacht war. Und das herrscht bis heute eigentlich vor, dieser Zustand. Ja, aber nach wie vor ganz viele Fragezeichen im Kopf. Was hat dieses Israel mit mir zu tun? Was hat es mit uns zu tun? Viele von euch kennen die Bibel ganz gut, da liest man viel über Israel. Und das ist genau der Schlüssel. Wir müssen in Gottes Wort gucken und deswegen gehen wir mal zurück in die Vergangenheit und wir gehen zurück zu den Erzvätern der Israeliten und da kommen wir, da sind sie, genau, Abraham, Isaak und Jakob. Jakob, der dann später Israel heißt, von Gott zu Israel umbenannt wird. Und ich mache noch mal einen kleinen Rückgriff. Wir gehen noch weiter in die Vergangenheit, weil es fängt ja nicht mit Abraham an. Wir haben im 1. Mose ab Kapitel 3 bis 11 haben wir so die Urgeschichte des Menschen. Und da sehen wir, wie Adam aus dem Garten Eden vertrieben wird. Wir sehen den Sündenfall. Wir sehen, wie Adam in Sünde verfällt. Wir sehen, was die Menschen alles Schlechtes machen von Anfang an. Und wir sehen, dass Gott das nicht einfach so stehen lassen kann, sondern er schickt auch ein Strafgericht. Wir wissen von der Sintflut und dass Gott einen Neuanfang macht. Und Abraham ist ein Nachkomme Noahs, ist einer, der aus diesem Strafgericht übrig geblieben sind. Und mit Abraham macht Gott jetzt seinen Bund. Und da lesen wir 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Was verlangt Gott von Abraham hier? Er verlangt eigentlich komplett, dass er sein altes Leben hinter sich lässt. Dass er aufbricht und ein neues Leben beginnt. Dass er auch, ja, ich sag mal, dieses Sündige hinter sich lässt. Denn die Länder, aus denen Abraham kam, die waren im Götzendienst und sind anderen Göttern nachgejagt. Und das soll er alles hinter sich lassen und Gott glauben, dass das, was Gott ihm verheißt, dass das eintrifft. Unter anderem ist Abrahams Frau Sarah ist unfruchtbar, kann keine Kinder kriegen. Und Abraham verheißt ihm hier: Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Macht irgendwie keinen Sinn, ne? Wenn jemand weiß, dass er keine Nachkommen hat. Warum sollte er Gott glauben? Und wir lesen weiter in 1. Mose 17, Verse 6 bis 8. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen, auch Könige sollen von dir herkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund. Dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Also hier wieder Verheißung. Er spricht von einem ewigen Besitz. Ja, also dieses Land Kanaan, wir haben es vorhin gesehen auf der Karte, das Israel, was ihr heute seht, ist so ziemlich identisch mit dem Kanaan damals. Und das ist das Land, was Gott dem Abraham hier verheißt. Und das ist identisch mit diesem Israel, was wir heute jetzt wieder kennen. Jetzt die Frage, warum Abraham? Warum hat er den ausgewählt? Die Antwort ist eigentlich ziemlich schnell gegeben. Nicht, weil er ein besonders toller Hecht war oder weil er irgendwie der Superman war oder was auch immer, sondern das Entscheidende ist, Abraham glaubt Gott und er macht das, was Gott ihm sagt. Und in der Folge sehen wir später noch, dass Abraham auch viele Fehler gemacht hat. Er hat auch oft Dinge getan, die jetzt vielleicht nicht gut waren. Aber zum richtigen Zeitpunkt hat er die Stimme Gottes gehört und hat das gemacht, was Gott ihm aufgetragen hat. Und da lesen wir im Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Wir sehen, aus Glauben hat Gott Abraham berufen. Und das ist eigentlich etwas, was auch in unserem Leben heute noch Gewicht hat. Gottes Stimme zu hören, die leise Stimme zu hören im Alltag. Und das, was Gott uns verheißt, das zu glauben und darin zu leben. Okay, wir sehen, Gott beruft hier den Abraham, er schließt einen Bund mit ihm. Und der Bund geht weiter über auf Abrahams Sohn Isaak. Übrigens eine ganz tolle Geschichte. Ja, wir kennen sie, glaube ich, die meisten. Wer sie nicht kennt, unbedingt nachlesen. Und es geht weiter auf Jakob. Und Jakob wird der Stammvater von den 12 Stämmen Israels. Warum Israel? Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Das lesen wir jetzt in 1. Mose 32, 29. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Da gibt es so eine Szene, wo Jakob mit einem Mann kämpft, der ihm begegnet und nach einer Zeit feststellt, dass es Gott ist, mit dem er da ringt. Und auch das ist eine ganz tolle Geschichte, kann man nachlesen, wollen wir aber jetzt nicht vertiefen. Er wird Israel genannt von Gott. Der Name bedeutet so viel wie Gottesstreiter, ist eine mögliche Bedeutung. Es gibt aber auch noch eine andere und die heißt, Gott streitet für uns oder streitet für dich oder auch Gott herrscht. Was ich in dem Fall eigentlich viel treffender finde, weil in meinem Leben Gott immer der Handelnde ist, wenn es darum geht, Segen zu bringen. Und wir treten dann meistens so ein bisschen in den Hintergrund. Von daher, auf der einen Seite nennt Gott ihn Gottesstreiter, aber gleichzeitig sagt er, Jakob, ich bin der Gott, der für dich streitet. Okay, wir haben den Bund, wir haben 12 Stämme, aber wir haben noch kein Volk. Also noch kein gemeinsames Volk Israel, es ist so ein Stämmeverbund, der aber auch noch nicht geeint ist. Und jetzt sehen wir, machen mal einen Zeitsprung. Übrigens, ich lasse ziemlich viele Passagen aus und beschränke mich jetzt nur mal auf ganz wesentliche Punkte. Und die Jahreszahlen sind auch nur deswegen Zirka-Angaben. Ja, man kann das aber nachlesen. Ziemlich viel ist über die heutige Archäologie und auch über Bibelstellen kann man genau nachvollziehen, wann was passiert ist. Manches mehr so plus minus, aber das meiste ist relativ gut. Ich habe es jetzt aber einfach mal nur skizziert. Ja, also nimmt keinen Anschluss daran, dass das jetzt hier nicht ganz passt von den Jahreszahlen her. Aber so im Groben stimmt's. Jetzt kommt Mose ins Spiel. Mose ist aufgewachsen in Ägypten und das Volk ist aufgrund, oder der Stämmeverbund, von dem wir sprechen, der ist aufgrund von einer Hungersnot, ist er ins Land Ägypten gekommen. Und anfangs ging es denen da recht gut, so diesem Stämmeverbund Israel. Die haben sich da relativ bequem gemacht und so nach und nach haben aber die dort Anstoß genommen an diesen Israeliten und haben die immer mehr geknechtet. Ja, und Mose ist dann derjenige, der das Volk da rausführt, aus dieser Knechtschaft in Ägypten. Aber da muss man halt dieses beides sehen. Es ist nicht nur eine Knechtschaft, die jetzt so Sklavendienst bedeutet und irgendwelche schweren Steine schleppen und Schweiß und Wasser, sondern es ist auch eine Knechtschaft der Sünde in Ägypten. Denn die sind dort anderen Göttern nachgejagt und haben sich's gut gehen lassen und haben in Saus und Braus gelebt. Und das ist gleichzeitig auch Ägypten. Und da befreit jetzt Mose sie raus und macht aus diesem losen Stämmeverbund, macht er das erste Mal so eine Einheit. Dann ziehen sie durch die Wüste. Das ist eine ewige Wanderung. Das Volk da durch die Wüste. Und dann kommt der Moment, wo Gott dem Mose seine Gebote gibt. Und er hält diesen Menschen einen Spiegel vor und zeigt ihnen, wie ihr Herz ist. Und wir lesen in Römer 3, Vers 19 bis 20. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es verspricht, dass es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Was ist also das Ziel von diesen Geboten, die Mose da in der Wüste erhält? Es ist nicht, hier habt ihr Bestimmungen, ich weiß ja, dass ihr sie haltet, sondern es ist mehr ein Spiegel für unser Herz, zu erkennen, dass aus unserem Herz heraus diese Dinge, die Gott von uns verlangt, eigentlich nicht kommen. Wir bekommen Erkenntnis der Sünde, wir sehen, was wir falsch machen. Die Gebote zeigen uns, wo unsere Fehler sind in unserem Leben. Ob wir lügen, ob wir betrügen, ob wir irgendwie nur materiellen Dingen nachjagen, ob wir es schlecht meinen mit unserem Nachbarn, mit unserer Frau, Familie, all diese Dinge, zeigt Gott uns in seinem Wort. Und das fordert uns heraus. Und so war es auch damals schon, dass die Israeliten herausgefordert wurden. Aber viele haben es nicht so verstanden, sondern haben gedacht, okay, jetzt haben wir da unsere Gebote, ja, das machen wir doch mal. Ne? Wir machen das schön fromm, so wie du uns das vorschreibst. Und was da in meinem Herz passiert, das ist ja nicht so wichtig. Aber ziemlich schnell wird klar, dass das alles nicht so funktioniert. Die Sünde wird immer deutlicher und das Volk irrt auch in der Wüste, in dieser Wüstenzeit, kommt es von Gott weg, immer wieder. Und muss immer wieder zurückgeführt werden zu Gott. Und es ist so ein Auf und Ab. Und ziemlich schnell wird klar, irgendwie brauchen wir einen Stellvertreter. Wir brauchen einen König. Und es kommt dann vorher noch die Zeit der Richter, aber dann kommt die Zeit der Könige. Und wow, endlich sind sie da, die Könige, angefangen mit Saul. Dann kommt der König schlechthin, König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie man sagt. Und bis heute so eine ganz große Ikone unter den Juden, die sagen, David, das ist er. Aber warum ist David eigentlich so toll? Er ist nicht toll, weil er mächtig ist, weil er wieder wie bei Abraham der King ist oder sonst was. Ja, König ist er. Aber vor allem, weil er schwach ist und weil er das zugibt, dass es ist. Und weil er mit Gott spricht und fleht und weil er seine Sünden bekennt, die er immer wieder tut. Ihr kennt vielleicht die Geschichte mit Bathseba, wo er Ehebruch begeht und so weiter. Da ist David der wahre König, indem er nämlich das bekennt, was er auf dem Herzen hat. Er fängt an mit, oder besser gesagt, sein Sohn Salomo stellt den Tempel fertig, den ersten Tempel Israels. Und jetzt könnte man ja annehmen, okay, wir haben einen Bund, wir haben ein Volk, was vereint ist durch diese Flucht aus Ägypten und die vielen Auf und Abs. Wir haben einen König und alles ist toll. Jetzt ist ja Israel fertig und die Geschichte Gottes mit diesem Volk ist eigentlich zu Ende. Aber so ist es nicht. Warum? Das Volk kehrt sich nach wie vor immer wieder ab von Gott. Und wir haben in der Folgegeschichte nach den Königen immer wieder einen Abfall. Die kommen weg von Gott. Es kommt ein Prophet und mahnt und bringt sie wieder zurück. Und Gott straft sie auch immer wieder, aufs Härteste teilweise. Und sie kommen zurück und sie fallen ab und sie kommen zurück. Das ist ein Auf und Ab. Und die Sünde ist immer noch präsent. Sie trennt immer noch den Menschen von Gott. Und das ist ihr Dauerproblem. Aber vielen ist das nicht bewusst. Viele sehen die Sünde nicht und wundern sich, was da eigentlich passiert. Sie sind immer noch nicht fähig für einen echten Gottesdienst. Und die Frage ist, was hat das mit mir zu tun? Ich meine, das Volk Israel, ja, sind immer wieder abgekehrt von Gott, aber uns betrifft es ja nicht, wir sitzen hier. Wir sind ja die, die Gott nachfolgen. Aber die Wahrheit ist, wenn ich in mein Leben gucke, dann sehe ich diese Momente immer. Immer wieder Momente, wo ich weiter weg bin von Gott, wo er mich wieder zurückführt auf irgendwelche Arten und Weisen. Und das geht auf und ab und auf und ab. Und das ist sehr fordernd und spannend, aber das Schöne ist, dass Gott derjenige ist, der einen auch immer wieder zurückbringt. Wir haben viele Könige in der Folge. Bei Israel Könige kommen und gehen. Und jedes Mal sind auch Propheten da, die mahnende Worte sprechen, die aber auch gleichzeitig schon einen Ausblick geben auf das, was kommen wird. Und das, was zukünftig sein wird. Und Israel gerät in Gefangenschaft und gerät in Knechtschaft und gerät in Fremdherrschaft im eigenen Land. Unter zum Beispiel den Persern und später zuletzt den Römern. Und das kennt ihr alle. Die Zeit der Römer, ich meine, wir haben jetzt gerade Advent, wir begehen so Weihnachten, wir kommen in die Richtung Advent, die Ankunft von Jesus Christus, wir feiern das alles. Und das ist diese Zeit. Und während dieser Knechtschaft oder der Fremdherrschaft auch unter den Römern, wo das Volk eigentlich nicht frei ist, sondern von den Römern aufdiktiert bekommt, was es zu tun hat und zu lassen hat, sehnen die sich nach wie vor nach ihrem Land und nach einem starken Befreier, nach einem Stellvertreter, der sie befreit aus dieser Knechtschaft. Und manche sehen da den herrschenden Messias, der kommen wird und sie so befreien wird mit starker Faust. Und die anderen sehen aber einen anderen Messias, der sie befreit von dieser Last der Sünde. Und dann passiert was Merkwürdiges. Mitten in den Zeiten, ihr seht hier, wir sind so etwa da drüben, also der Maßstab stimmt so grob. Und mitten in der Zeit passiert Folgendes. Ist nicht ihre Schuld, es ist meine. Da kommt jemand, und ein echter Israelit, und er sagt, jetzt können wir nochmal zurückgehen. Der sagt von sich in Johannes 6, 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Das ist natürlich Sprengstoff in der damaligen Zeit. Während dieses Volk in Knechtschaft ist und wartet auf einen Herrscher, der vielleicht vom Himmel kommt und sie befreit, kommt einer aus ihren eigenen Reihen und sagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Was würdet ihr machen, wenn euer Nachbar oder wer auch immer kommt und das behauptet? Ihr würdet es nicht glauben, vermutlich. Ja, und ich auch nicht. Aber es geht weiter. Es geschehen sehr viele Zeichen und Wunder. So wie dieses. Es geschehen Zeichen und Wunder um diesen Menschen. Und seine Jünger bekennen zusammen mit uns heute in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt die entscheidende Frage. Sollte dieser Mensch, der da gekommen ist und das von sich sagt, sollte der wirklich der Retter der Welt sein? Derjenige, auf den das Volk Israel so lange gewartet hat? Passt irgendwie nicht zu dem Bild, was die meisten damals hatten, von dem Erretter, der kommt und sie rauszieht und in den Himmel befördert. Wir sehen eher so einen leidenden Messias, der von allen eigentlich verworfen wird. Und obwohl keine Schuld an ihm zu erkennen ist, was sogar die Römer feststellen, wird er verworfen von seinem eigenen Volk. Die glauben das nicht, was davor gesagt wurde. Und kreuzigen ihn sogar. Und in der Folge wird das Volk Israel, die sich noch so als die Nachfahren von Abraham bezeichnen, von Mose, und die nicht an Jesus glauben, die werden in einer großen Verfolgungswelle und wo Israel zerstört wird, nachdem sich das Volk auch gegen die Römer auflehnt, werden sie rausgeführt aus diesem Land. Und Israel wird zerstört, der Tempel wird zerstört, Jerusalem fällt. Jetzt haben wir wieder so einen Punkt erreicht, wo man sagen könnte, okay, Ende der Geschichte, hat kein Happy End. Es gab da zwar einen, der hat gesagt, ja, wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben, aber irgendwie, die haben den getötet und danach sind sie zerstört worden und vertrieben. Die gibt es nicht mehr. Geschichte zu Ende. Aber so ist es nicht. In der Zwischenzeit ist nämlich was passiert, was bis heute die Geister scheidet. Und zwar haben diese Jünger, von denen ich schon erzählt habe, die an diesen Jesus Christus glauben, die sind auf einmal rumgezogen und haben behauptet, der lebt, der ist auferstanden. Und das ist die gute Nachricht, die bis heute in alle Nationen getragen wird. Es ist die Nachricht, die zuerst dem Volk Israel, den Juden, verkündet wurde und dann aber auch den Heiden, den Nationen, also uns, die in der Ferne sind. Und wir lesen im Hebräer 8, die Verse 6 bis 10. Nun aber hat er, da ist Jesus gemeint, einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener erste Bund mit Abraham, Mose, was wir gesehen haben, tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm und sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Da sehen wir auf einmal, entsteht was Neues. Es entsteht ein neuer Bund. Und was für eine tolle Chance. Wir haben in dem alten Bund gesehen, der war denen verheißen, die sich haben beschneiden lassen, die sich denen angeschlossen haben und die sich all dieser Gebote unterzogen haben, die Gott Mose in der Wüste gegeben hat. Aber es hat nicht funktioniert. Ja, weil die Menschen nicht erkannt haben, dass sie aus sich heraus das gar nicht vollbringen können, was Gott ihnen aufträgt. Und dass der Weg dorthin Gott selbst ist. Und das wiederum ermöglicht uns, den Nationen, jetzt in den Bund einzutreten und ein Teil dieses Volkes Israel zu werden, wenn wir sagen, ja, zu Jesus, und wir wollen das annehmen für uns. Wir haben vorhin gesagt, die Juden wurden vertrieben aus ihrem Land. Und jetzt seht ihr, genau, wir haben bis heute, oder sagen wir bis zum 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, haben wir eine Phase der Zerstreuung der Juden, dem ursprünglichen Volk Israel aus dem Alten Bund. Also die sind überall hin verstreut worden, nach Russland, nach Deutschland, nach Amerika, sonst wohin. Ihr kennt die kürzliche Geschichte auch, was denen alles angetan wurde. Und all diese Dinge, die da geschehen, könnt ihr alle nachlesen, ist alles schon im Alten Testament von den Propheten vorhergesagt worden. Und wir haben die Gründung des neuen Staates Israel, was ich schon angesprochen hatte, 14. Mai 48. Und ab Ende des 19. Jahrhunderts, die Juden kehren zurück. Und wir haben seit Jesus Christus und seit der Vertreibung der Juden, aber auch der Christen, haben wir auf einmal diese zwei Völker Israel. Auf der einen Seite die aus dem Alten Bund und auf der anderen Seite die Menschen, die durch Jesus Christus einen Bund mit Gott machen. Und das ist die tolle Chance, die sich seit Jesus Christus ergibt, bis heute immer noch, dass wir die Möglichkeit haben, auch zu Gott zu finden. Und jetzt seht ihr, wenn ihr den Maßstab euch mal anguckt, wir haben vor 2000 Jahren etwa, also vor 4000 Jahren, haben wir etwa den Bund, der mit Abraham geschlossen wird. Wenn ihr den Maßstab anguckt, also der stimmt, ich habe es abgemessen daheim, oder PowerPoint hat es abgemessen, dann seht ihr, da ist heute, da ist der Staat Israel und Jesus ist etwa in der Mitte. Ja. Und wenn ihr mal die Propheten lest und euch die Prophetien anhört, die gesagt sind über das Volk Israel und was da heute alles passiert, dann kriegt ihr so ein Bild davon, wo wir uns befinden, jetzt heute. Wir befinden uns so ziemlich am Ende dieser Geschichte. Und es ist immer noch Zeit. Wir haben eigentlich vom Begriff her jetzt, haben wir drei verschiedene Israels heute. Wir haben einmal das Israel, wo wir hingeflogen sind, ja, was ein tolles Land ist und wir ganz, ganz viele Dinge sehen dürfen, die Gott dort gemacht hat und die passiert sind, weil Gott die schon vor Tausenden von Jahren vorhergesagt hat. Das ist faszinierend und wir bewegen uns auf dem Boden, auf dem sich all diese Geschichten der Bibel abgespielt haben. Also allein das ist schon ein Besuch wert. Aber rein vom Pass her wohnen dort auch ganz viele Menschen, die Gott nicht nachfolgen. Ja, also es gibt diesen demokratischen Staat Israel, zu dem gehören aber nicht nur Menschen, die Gott nachfolgen, das ist klar. Dann haben wir ein jüdisches Israel, ja, und das sind die Menschen, die nach dem alten Bund immer noch das machen, was Gott Mose in der Wüste gegeben hat. Diese ganzen Bestimmungen, die versuchen die immer noch zu halten. Ja, ihr könnt es sehen, diese ganzen Kleidervorschriften und all das, aber auch der Opferkult und die Speisevorschriften, die werden dort sehr penibel alle noch eingehalten. Ja, und die meisten dieser Menschen haben nicht verstanden, dass all diese Dinge, die Gott da gegeben hat, Zeichen waren auf Jesus hin. Ja, und dass sie eigentlich nur dem dienen, dass unser Herz versteht, dass wir aus uns heraus schlecht sind und dass wir diesen Messias brauchen. Und dann haben wir ein messianisches Volk Israel. Das bist du und das bin ich. Das sind wir hier heute, die wir an Jesus glauben und in diesen Bund reingekommen sind mit Gott. Und dazu zählen aber auch heute Juden, die Jesus erkannt haben. Ja, es gibt ganz viele messianische Juden dort drüben. Wir haben einen kennengelernt und auch eine Gemeinde Also das sind Menschen, die kommen aus diesem alten Bund, aber die haben das Glück, dass Gott ihr Herz angerührt hat und dass sie Jesus erkennen durften. Und die werden immer mehr. Ja? Also wir bewegen uns immer mehr Richtung Endzeit. Jetzt die Frage, warum diese lange Zeit? Gott hat es uns gesagt, Jesus hat es gesagt, damit er sein Wort bis ans Ende der Welt trägt, damit die gute Nachricht von Jesus Christus auch in die hintersten Gebiete Afrikas und sonst wohin verteilt wird und jeder die Möglichkeit hat, zum Glauben zu kommen. Und damit die Zahl derer, die zum Volk Gottes kommen sollen, vollendet wird. Wir haben vom Markus, bei Markus Predigt haben wir schon viel darüber gehört, wie Jesus im Alten Testament dauerpräsent ist. Unser Auge, das zwar, wenn wir es lesen, wir lesen nicht den Namen Jesus, aber wenn wir das mal vom Herzen her interpretieren, ist Jesus dort überall präsent. Und Markus hat es sehr schön in der Predigt dargestellt. Und wir haben aber auf der anderen Seite, haben wir dieses Israel da drüben, wo ganz viele Dinge passieren, die Gott vorhergesagt hat, die unerklärlich sind, warum der Staat nach wie vor Bestand hat und warum er sein Volk dort wieder sammelt, das alte Volk, und die auf einen Weg bringt. Und wir haben die Verheißung, dass ein Zeitpunkt kommen wird, wo das gesamte Volk wieder an Gott glauben wird. Also, die werden gläubig werden an Jesus. Und darauf bewegen wir uns hin. Der Stefan hat sehr viel darüber erzählt, über die Prophetien. Es sind zahlreiche, unzählige Prophetien, die sich erfüllt haben. Wer Interesse hat, der sollte sich unbedingt mal damit beschäftigen. Da könnt ihr übrigens auch in den Diskurs gehen mit Archäologen, denn die werden das nicht dementieren. Ja? Das sind Dinge, die so passiert sind, die gefunden werden und wo man immer wieder sieht, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und viele Stellen und Namen, und die man heute so ausgräbt dort in Israel, sind nur in der Bibel zu finden. Nirgendwo anders. In keinem Geschichtsbuch, in keinem Archäologie, Schreiben, wissenschaftliche Befunde, nur da drin. Und immer wieder zeigt sich, die Bibel ist die Wahrheit. In Bernds Predigt haben wir gehört von den toten Gebeinen, die lebendig werden. Und das ist so ein bisschen beides. Ne? Wir sehen auf der einen Seite Israel, das wieder hergestellt wird dort drüben. Also dieses tote Israel, was hier über die lange Zeit brach lag, und zwar wortwörtlich brach lag, also das Land war wüst und leer, das ist wieder hergestellt. Und es ist grün und da wird wieder Wein hergestellt. Also all diese Dinge, die ihr lest in der Bibel, die sind heute eingetroffen. Und gleichzeitig sind es aber auch unsere eigenen toten Gebeine, die unbedingt immer wieder belebt werden müssen durch die Auferstehungskraft von Jesus Christus. In Ezekiel, das war auch die Stelle, die Bernd uns gegeben hat, und da geht es weiter in Kapitel 36, da heißt es die Verse 21 bis 24. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr, nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr. Der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Da haben wir auch ein Stück der Erklärung, warum Gott das alles macht mit diesem Israel. Natürlich auch, weil es sein Volk ist und weil er sie liebt. Aber er liebt auch dich und mich und hat uns auch lieb. Aber er hat es geschworen, dass er es so macht. Es ist sein Wort und Gott hält sein Wort. Und das sehen wir auch in dieser ganzen Geschichte und er will seinen Namen heilig halten. Und deswegen ist dieses Israel, dieses Land, was ihr da im Mittleren Osten seht, umringt von den Feinden, das wird nicht zerstört, ja? Sondern es wird bestehen. So, die Juden kehren zurück in ihr Land, was wir jetzt heute haben. Aber es herrscht folgender Zustand, den wir in Römer 11, Vers 25 bis 27 lesen. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also wir sehen auf der einen Seite, okay, die heutigen Juden, die sind verstockt, ja, die leben noch im alten Bund. Viele glauben, dass sie so relativ fromm und gerecht sind. Aber Gott verheißt auch, dass er ihre Sünden wegnehmen wird und dass er wieder einen Bund mit ihnen schließen wird. Und von Zion her, das heißt Berg Zion, das ist der Ölberg, her wird der Messias kommen in Jerusalem. Wir haben es gesehen, wir haben auf dem Berg Zion hatten wir unser Hotel. Und dann konnte man sich so ziemlich gut vorstellen, von dort wird der Messias wiederkommen. Das heißt, mitten in der Zeit war er schon da. Und am Ende der Zeit wird er wiederkommen. Und zwar für uns, ja, aber auch für sein ehemaliges Volk aus dem alten Bund, was auch zum Glauben an Jesus kommen wird. Weil Jesus für mich starb, weil er für dich starb, deswegen dürfen wir jetzt Volk sein. Das haben wir jetzt oft gehört. Und wir dürfen gemeinsam in dieser letzten Zeit, wenn Jesus dann wiederkommt, dürfen wir mit unseren jüdischen Brüdern, die dann keine Juden mehr sind, sondern Christen, dürfen wir einziehen in das heilige Israel. Das Israel, was Gott uns im Himmel auch verheißt. Und die Zeit, die jetzt noch ist, dient eigentlich nur noch diesen Dingen, die wir schon gesagt hatten. Das Evangelium von Jesus wird ans Ende der Welt getragen und es sind noch ein paar Plätze frei. Das heißt, wenn du dich noch nicht zum Volk Gottes zählst, heute hier, und du möchtest diese Beziehung mit Gott machen, du möchtest einen Bund mit ihm machen, du möchtest wie Abraham das alte Leben hinter dir lassen, voller Sünde, und möchtest dich befreien lassen von ihm, dann steht dir ein Platz offen. Der Arthur hat am Freitag gesungen von dem Zug Jesus, der kommt. Da sind noch Plätze frei. Ergreift die Chance. Abschließend möchte ich euch noch was zusagen aus Hebräer 3, Vers 7 bis 8. Darum, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. So wie Abraham auf Gottes Stimme gehört hat, wie Mose, wie David, wie Jesus, der ohne Sünde war, vollkommen in Gottes Willen gewandelt ist und wir seit dieser Zeit die Möglichkeit haben, Gottes Stimme zu hören. Verstockt eure Herzen nicht und nehmt das an, was Gott euch sagen will für euer Leben. Warum Israel?